Vis-à-vis.
Manitilina, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Ihr Film zum deutschen Oscar-Vorschlag geworden ist. Natürlich auch eine gewisse Überraschung dabei. Ist doch ein iranischer Film. Wie kann das eine deutsche Oscar-Nominierung sein? Da können Sie sicherlich erstmal ein bisschen Erhellung bieten.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und man kann die Frage sehr, sehr unterschiedlich beantworten. Also wenn man jetzt sozusagen sehr formal bleiben will, kann man sagen, wir sind eine Hamburger Produktionsfirma, majoritär deutsch finanziert. Es zählt auch sozusagen, wo ist der Wohnsitz. Mohammad Rasulov ist seit 2012 eigentlich in Hamburg gemeldet, wohnt dort, konnte aber viele Jahre nicht zurückkehren an seinen Wohnort, weil ihm der Pass im Iran entzogen wurde. Das heißt, formal sozusagen ist es ein deutscher Film. Und dann kann man natürlich aber auch noch andere Fragen stellen. Also ab wann ist ein Film deutsch? Und man merkt insgesamt einfach auch, dass sich da so die Kategorien so ein bisschen auflösen und auch mehr Anerkennung stattfindet für Personen, die vielleicht jetzt nicht eine klassische deutsche Biografie haben, eine Migrationsgeschichte, die aber trotzdem auch hier arbeiten und leben. Und dass vielleicht auch die Themen jetzt auch diverser werden. Und insofern finde ich, ist das auch eine Anerkennung für sozusagen die Arbeit, aber auch die Qualität einfach des Films.
Meine erste Reaktion auf die Bekanntgabe, dass es der deutsche Oscar-Vorschlag ist, war natürlich, Iran würde den Film sicherlich nicht vorschlagen.
Das stimmt. Noch keiner der Filme von Mohammad wurde jemals offiziell im Iran gezeigt. Glücklicherweise gibt es dann auch andere Wege, wie der Film natürlich dann auch zum iranischen Publikum findet. Das ist klar. Das ist auf jeden Fall auch eine Debatte, die, glaube ich, so langsam geführt wird, zumindest so in der Filmfachpresse, ne? Inwieweit man zukünftig auch da Wege finden sollte, dass vielleicht gute chinesische Filme, gute iranische Filme, die aber sozusagen von offizieller Seite nicht vorgeschlagen werden würden, wie die auch ihren Weg zum Oscar finden. Aber ich glaube, diese Debatte, das ist erst in den Anfängen.
Wann haben Sie Mohammad Rasulov dann kennengelernt? Wie ist diese dann doch jetzt langjährige Zusammenarbeit entstanden mit ihm?
Ich habe früher fürs Filmfest gearbeitet. Ich habe auch davor bereits Erfahrungen im Bereich Fernsehen gehabt, aber eher im journalistischen Dokumentarfilmbereich. Und also schon so eine gewisse Nähe zum Film, habe beim Filmfest gearbeitet und habe ihn bzw. auch sein Team, was dann dort zu Besuch war, betreut. Ja, wir haben dann relativ schnell dann auch angefangen zusammenzuarbeiten und bereits kurze Zeit später habe ich dann auch beim Film Manuscripts Don't Burn mit ihm zusammengearbeitet. Sehr guter, auch thematisch sehr krasser Film. Es geht um staatlich sanktionierte Serienmorde an iranischen Intellektuellen. Und der Film tatsächlich wurde zum Teil auch in Hamburg gedreht. Und dann hat sich das so weiterentwickelt. Und das ist tatsächlich jetzt schon der vierte Film, in dem wir zusammenarbeiten. Da habe ich aber immer unterschiedliche Positionen eingenommen bei den verschiedenen Produktionen und jetzt bei diesem Film sozusagen als Co-Produzent.
Was heißt in dem Fall, in einem Fall, wo ein Film im Iran gedreht wird, von einem Filmemacher, der die Idee im Grunde im Gefängnis hatte oder die ihm da angetragen wurde von dem Gefängniswärter tatsächlich, Dreharbeiten, die heimlich stattfinden müssen, wo er teilweise gar nicht vor Ort sein kann, heimlich verschicktes Filmmaterial, um damit zu arbeiten. Was heißt das für einen deutschen Produzenten, der daran beteiligt ist?
Das geht darum, in dieser Vorproduktionsphase und dann auch bei den Dreharbeiten aus der Ferne das weitgehend zu unterstützen, zu probieren, auch vielleicht finanziell zu unterstützen. Und dann aber auch, das war sozusagen auch, wo Hamburg dann eine wichtige Rolle gespielt hat, schon parallel zum Dreh dafür zu sorgen, dass die Bilder auf sicherem Wege hierher gelangen. Bereits nach 6 oder 7 Drehtagen hatten wir das erste Material. Und dann sich hier darum zu kümmern, dass hier dann in Hamburg auch der Schnitt stattfindet. Das heißt, wir haben dann die Bilder genommen. Andrew Bird hat dann in Hamburg geschnitten, weitestgehend versucht, auch die Kommunikation aufrechtzuerhalten zwischen dem Editor und Mohammad Rasulov als Regisseur, was natürlich nicht einfach war. Und als dann der Schnitt fertig war, dann natürlich auch diesen ganzen Postproduktionsprozess zu begleiten in Hamburg. Also der Dialogschnitt, die Tonmischung, Farbkorrektur und dann natürlich aber auch die Begleitung, Bewerbung in Cannes und sozusagen alles, was ab jenseits vom Dreh dann natürlich noch passieren muss. Und das ist eine ganz schöne Menge. Und vor allen Dingen hat das auch nochmal wirklich einen Ausschlag, wie dann sozusagen der Film am Ende dann auch aussieht. Wir waren dann aber auch froh, dass Mohamed Rasoulov dann wirklich kurz vor knapp in dieser wichtigen Postproduktionsphase auch selber nochmal es geschafft hat, in Hamburg anzukommen, weil teilweise das schwierige Entscheidungen waren künstlerisch, die wir oder ich eigentlich auch gar nicht entscheiden können, konnten.
Wie sehr spürt man dann in dieser Zusammenarbeit auch den Einfluss des iranischen Regimes? Also gibt es da Sorgen, gibt es da Ängste, dass die Kommunikation abgehört wird, überwacht wird, dass aus einer Kommunikation irgendwas entstehen kann, was dann Mohamed Rasoulov oder die Beteiligten im Iran gefährdet? Wie ist dieser Prozess?
Also ohne da jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber das ist natürlich eine große Hürde gewesen. Ganz anders als bei anderen Projekten, wo man zum Beispiel ein Drehbuch hat, was ja wichtig ist für die Finanzierung, was man dann an verschiedenste Leute schicken kann, geht das alles nicht. Sehr wenige Leute durften im Vorfeld von dem Projekt wissen. Das hätte das Team stark gefährdet und das Projekt, ich will gar nicht dran denken, auch wenn ich ehrlich gesagt eher davon ausgegangen bin, dass das Projekt nicht realisiert werden könnte. Aber mir graut es immer noch davor, wenn ich darüber nachdenke, was passiert wäre, wenn, sagen wir mal, im letzten Fünftel der Dreharbeiten die Sicherheitsbehörden das Set gestürmt hätten. Personen wären festgenommen worden, Mohamed Rasoulov hätte nicht ausreisen können. Aber natürlich auch, was sozusagen das Projekt angeht, die ganze Arbeit, das wäre alles futsch gewesen. Und deswegen sozusagen große Geheimhaltung, aber das bringt natürlich auch Schwierigkeiten mit sich. Und ich glaube, Mohamed Rasoulov kann da selber sehr viele Geschichten erzählen, die im Nachhinein natürlich auch fast schon lustig sind, aber wie er es geschafft hat, auch aus der Ferne trotzdem sozusagen als Regisseur tätig zu sein.
Meine erste Reaktion, als ich den Film in Cannes gesehen habe, war, gut, er war vorher schon im Gefängnis, immer laufende Prozesse, immer Überwachung durch den iranischen Staat für Mohamed Rasoulov, dass er mit diesem Film danach definitiv nicht mehr hätte ausreisen können, auf jeden Fall. Der ist so deutlich, da gibt es keine Zweideutigkeiten mehr, dass da eine ernsthafte Bedrohung zu erkennen ist. Andererseits habe ich mich auch immer gefragt, wie funktioniert es überhaupt, dass man im Iran Untergrund Filme machen kann? Gibt es da doch noch eine Durchlässigkeit? Weil es entstehen ja auch immer wieder viele Filme, kritische Filme, teilweise aus dem Exil, aber eben auch viele tatsächlich im Iran. Also funktioniert dann die Überwachung doch nicht so gut oder gibt es da einfach immer wieder Lücken? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Genau, ich bin natürlich kein jetzt Iran-Experte und kann nur aus sozusagen meiner eigenen Erfahrung erzählen. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle Filmemacherinnen und Filmemacher von morgens bis abends Schritt und Tritt überwacht werden. Das geht auch von den Ressourcen her natürlich nicht. Aber sicherlich ist davon auszugehen, dass Telefon, Handy, Internet, dass sowas natürlich überwacht wird. Das ist keine Frage. Aber trotzdem gibt es da natürlich Freiräume. Und was man auch nicht vergessen darf, das Überwachungssystem oder generell der Iran, man kann da auch nicht von einem monolithischen Machtblock sprechen, sondern es gibt auch sozusagen im System sicherlich Personen, die eher wohlwollender sind und manche, die da strenger sind oder repressiver. Also das ist auch umkämpft, es kommt drauf an, bei wem holt man sich welche Genehmigung. Vielleicht eine Geschichte vom letzten Film, von There is No Evil, der ja so aus vier kürzeren Filmen besteht. Da war zum Beispiel die Methode, dass durch dieses Format von vier mittellangen Filmen man bei einer anderen Zensurbehörde eine Drehgenehmigung erhalten konnte, wie wenn man für einen langen Film sich beworben hätte. Also das sind zum Beispiel so Tricks, wo man dann doch so halblegal auch arbeiten kann. Ja, also vielleicht mit Genehmigung, ohne dass sozusagen vor Ort, wenn es um einen Drehort geht, die Personen dann immer ganz genau wissen, um was handelt es sich, wer ist der Regisseur und so weiter. Aber ich würde sagen, das Risiko bei diesem Projekt war sicherlich höher als bei allen anderen, weil leider, und deswegen musste dann Herr Rasoulov auch das Land verlassen, bereits während der Dreharbeiten klar wurde, dass ein mehrjähriges Gerichtsurteil bald gefällt werden würde. Und das war natürlich eine neue Qualität, die alles an Repressionen, was es vorher gegen ihn bereits gab, übertroffen hat.
Also eine mehrjährige Gefängnisstrafe, genau. Nochmal.
Und diese Gefängnisstrafe, die wurde in der ersten Instanz während der Dreharbeiten bekannt gegeben. Und sozusagen die Vollstreckung dieses Urteils direkt nach den Dreharbeiten Wir gehen davon aus, dass kurz nach den Dreharbeiten, wir wissen nicht wie, aber dann die Behörden auch davon erfahren haben, von den Dreharbeiten. Und das war dann sozusagen der Punkt, an dem dann Herr Rasulov entschieden hat, das Land zu verlassen, um einer mehrjährigen Haftstrafe zu entgehen.
Gleichzeitig haben gerade die iranischen Filmemacher im Iran, die kritische Filme, kritische Kunst machen, offenbar ja trotzdem noch eine gewisse Macht, und das Regime hat Angst vor ihnen und geht auch mit einer gewissen Vorsicht zumindest vor, oder?
Es ist auf jeden Fall so, dass, das gilt glaube ich nicht für Kunst, für Kunstschaffende, sondern für alle, internationale Aufmerksamkeit schützt. Das ist vielleicht auch irgendwie kontraintuitiv. Man könnte denken, jemand, der Aufsehen erregt im Ausland, der wird vielleicht schlechter behandelt. Aber wenn die Augen der internationalen Öffentlichkeit auf diese Person gerichtet sind im Gefängnis, man kann das auch bei den verschiedenen Musikern auch mitbekommen, wenn es da sehr krasse, drastische Urteile gibt, Todesurteile, wenn es öffentliche Aufmerksamkeit, einen öffentlichen Aufschrei gibt, dann werden solche Urteile teilweise zurückgenommen. Also es ist ein Wechselspiel. Manchmal hat man das Gefühl, wie gesagt, ich bin da kein Iran-Experte, aber manchmal hat man das Gefühl, die internationale Meinung spielt eine Rolle, vielleicht in Phasen, wo der Iran sich eher versucht, sozusagen ja, anzubiedern an die internationale Öffentlichkeit. Und es gibt aber auch Phasen, wo das dann weniger eine Rolle spielt. Aber öffentliche Aufmerksamkeit hilft vor drastischer Repression zumindest, die ein bisschen abzufedern.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.